Freunde, was ist da los? Wochenende ohne Formel 1? Ja, schade. In den letzten Wochen war ja eigentlich viel zu wenig Formel 1 gewesen. Ja. Von daher, wir möchten es trotzdem ein bisschen nutzen, die Zeit, und reden mal ausführlich, ganz in Ruhe gechillt hier an einem, naja, quasi Samstag. Ein bisschen mit der Formel 1. Die letzten Wochen waren viel los gewesen. Neue Autos, Regeländerungen zu 21. Ihr habt es schon in einem kurzen Video von Christian mitbekommen. Und wir möchten natürlich mal ganz ausführlich darüber diskutieren und auch debattieren. Und natürlich ganz mies noch Werbung machen für unsere App. Also mal abonniert die motorsportmagazin.com-App. Gibt's kostenlos für Apple, für Android. Was gibt's
Android
noch?
Viel besser.
Weiß ich nicht. Diskutieren wir auch ausführlich. In dem Sinne, so, genug Werbung gemacht. Christian, du kennst das neue Formel-1-Auto, dieses Modell schon, hast es gesehen. Dein Eindruck erstmal.
Zwiegespalten, muss ich sagen. Also, ich finde es jetzt erstmal gut, dass es mal durch ist, weil das Thema hat einen so genervt. Also, wir hatten ja jeden Tag ungefähr eine neue Wasserstandsmeldung. Dann gab es wieder, ja, Quali, feine Rennen gibt's und was auch immer. Und deswegen bin ich jetzt erstmal froh, dass es so ist. Klar, ein paar kleine Details müssen noch ausgearbeitet werden dann im Reglement. Aber Hauptsache, jetzt steht mal was. Das Auto, das man da gesehen hat, es war ein Windkanalmodell, weil viele gesagt haben, ja, wieso ist es so klein? Also es war ein Windkanalmodell, Windkanalautos sind immer kleiner.
Wieso ist das so klein?
Ja, gab es tatsächlich Fragen. Manche haben das als lustigen Kommentar gemeint, manche haben es tatsächlich nicht gewusst. Ist ein Windkanalmodell, Windkanalmodell ist 50% oder 60%, je nachdem, worauf man sich einlässt. Formel 1 hat ein kleineres Windkanalmodell. Zum einen ist es ein bisschen billiger, zum anderen ist es besser tatsächlich für die Zwecke der Formel 1, denn man wollte damit hauptsächlich testen, wie sind die Luftverwirbelungen hinter dem Auto. Das macht man ja eigentlich überhaupt nicht bei einem Windkanalmodell. Mhm. Interessiert ja keinen Menschen. Du willst ja nur dann das möglichst schnellste Auto entwickeln. Da ist ein 50% Modell besser, weil man natürlich hinten mehr Raum hat zu messen. Also deswegen hat man da so ein kleines Modell. Andere haben sich beschwert, warum dieses Modell nicht angestrichen war, irgendwie in Formel 1 Farben.
Völlig belanglos.
Völlig belanglos zum einen. Und zum anderen ist es halt immer noch ein funktionierendes Windkanalmodell. Die sind nicht gerade billig, die Dinger. Deswegen, das wird vermutlich auch nochmal hergenommen. Deswegen sah das so aus.
Aber was meinst du, wie viele Teams bauen ganz mies und billig das jetzt genauso nach?
Da kannst du dir sicher sein, kein einziges.
Obwohl es vielleicht doch ganz schön gewesen wäre, wenn man das Auto mal so in den fertigen Proportionen mal gesehen hätte. Es muss ja kein Motor drin sein, ja, oder irgendwas, aber ein Modell. Also ich hätte es ganz gern gesehen. Zum Beispiel gefallen haben mir, dass die Teams diese fertigen Lackierungen, genau, so ein bisschen so vorgestellt haben. Da konnte ich mir besser einen Eindruck schaffen. Was meinst du? Hätte man es ganz mal zeigen sollen? Oder?
Nee, aber ich finde das so okay. Ich meine, das Modell, wenn du da ranzoomst, kannst du eh nicht mehr sagen, ob das jetzt Originalgröße oder das ist ja so detailgetreu. Das ist ja schon, wie gesagt, 50-60% von dem, was du am Ende hast. Also ich sehe da jetzt kein Problem.
Und man muss einen ganz wichtigen Punkt sagen. Robert, du kennst es aus der Formel E. Da schauen alle Autos gleich aus.
Richtig.
Das ist Formel 1. Das ist ein Modell, wie es aussehen könnte,
guter Punkt,
nach dem aktuellen Reglement. Das ist nicht so, dass ich jetzt ein fertiges Auto habe, so fährt es 2021, sondern das ist mal so grob die Richtung, mit der man entwickelt hat. Man hat uns aber versichert, die Autos werden unterschiedlich aussehen in verschiedenen Bereichen. Also deswegen macht es, finde ich, wenig Sinn zu sagen, das ist das Auto, sondern das ist jetzt mal ein Vorgeschmack darauf.
Ganz wichtig, das zu sagen, denn viele haben bestimmt gedacht, ach, jetzt gibt es Einheitsautos auch in der Formel 1, das ist ja günstiger. Guter Punkt, einheitlich werden die Reifen bleiben, das ist mir direkt ins Auge gestochen. 18 Zoll, ja endlich! Endlich, ich kenne es ja schon aus der Formel E, ich barg das ja weg mit dem Ballonreifen. Was sagt ihr denn zu diesen Reifen?
Ich finde, es sieht aus wie ein Hot Wheels Auto. Kann echt noch Matchbox einsteigen und Mattel oder was weiß ich, das ist...
Du bist nicht fortschrittlich.
Ja, ich finde das nicht
fortschrittlich, Bro.
Der Rest von dem Auto finde ich eigentlich ganz geil, aber die Reifen, das sieht mir so nach Kinderspielzeug aus. Irgendwie.
Also man muss auch aus technischer Sicht sagen, gibt viel Kritik dran, vor allem von den Fahrern. Warum werden sie größer? Hauptsächlich aus marketingtechnischen Gründen.
Und das ist ein Witz eigentlich, weil Serienrelevanz in der Formel 1 ist für mich so, also gerade bei so einem Reifen. Und ich muss auch sagen, so ein Reifen mit viel Gummi, so eine Walze, ist für mich viel mehr Performance, schreit Performance, als eine dicke Felge. Das ist so, wie wenn einer mit seinem CLS mit so wenig Gummi auf dem Reifen fährt, weiß ich auch, der fährt damit keine Kurve.
Ja, ist ja nun mal so. Mag welche geben, die es probieren?
Ja, probieren, ja, aber
nicht. Ja, also deswegen, zum einen ist es halt ein Marketing, das ist eine Änderung rein für Marketing. Noch dazu muss man sagen, das Pirelli-Logo ist dadurch deutlich kleiner. Ich weiß nicht, ob das so gutes Marketing insgesamt ist.
Die machen da die Kappen drauf wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich Abdeckung so ganz drauf. Diese Pirelli-Wheel-Abdeckung, ja, genau.
Und es bringt einen sehr großen negativen Effekt, nämlich Gewicht. Gewicht ist was, wo das wir immer darüber diskutieren in der Formel 1. Die Autos werden immer schwerer, verlieren dadurch ihre Agilität und die Reifen sind halt der Gewichtstreiber schlechthin beim Reglement 2021 und das ist halt unschön. Also Auf das Gewicht hätte man gerne verzichtet.
Das Auto wird schwerer, das wissen wir schon. Da müssen wir natürlich im Detail drüber sprechen, weil Gewicht ist natürlich alles. Du hast mit Fahrern gesprochen. Wie viel wird denn das Auto überhaupt wiegen? Was sagen die Fahrer? Was sagen Vettel und Co. dazu?
Also aktuell haben wir 643 Kilo Mindestgewicht. 25 Kilo kommen dann noch oben drauf. Habe jetzt gesagt, Haupttreiber sind die Reifen. Es gibt aber auch noch andere Faktoren. Ein bisschen Sicherheit wird mehr. Beim Motor kommen noch 5 Kilo dazu. Deswegen, aber die Hauptursache ist eben der Reifen. Die Fahrer finden halt, egal was sie gesagt haben über dieses Reglement, es gab durchwegs auch positive Stimmen, aber das Gewicht war immer ein großer Minuspunkt. Immer. Alle stört das Gewicht. Das Problem ist, beim Motor, du kannst das Rad der Zeit da nicht zurückdrehen. Da geht einfach, also wie willst du es heute? Ich meine, vielleicht können wir gleich den Motor ansprechen, das ist ein Riesenthema.
Mhm, klar.
Als Liberty Media eingestiegen ist, 2017, wenn ich mich recht entsinne, wurde auch schon über dieses Formel-1-Reglement 2021 diskutiert. Damals in den Diskussionen ein Hauptpunkt der Motor, oder vielleicht sogar der Hauptpunkt. Alle haben sich wieder Saugmotoren gewünscht, richtig Sound und so weiter. Dann hat man alles und auch bessere Leistungsangleichung zwischen den Herstellern. Und das war ein Hauptpunkt dieses Reglements. MGUH muss weg und was auch immer. Wir haben so viel über diesen Motor gesprochen. Und jetzt wird dann ein neues Reglement vorgestellt. Und es ändert sich gar nichts am Motor. Ich habe dann explizit nochmal nachgefragt, weil man darauf gar nicht eingegangen ist in der Präsentation. Es hieß ja dann irgendwann mal, okay, der Motor wird wahrscheinlich so bleiben, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Benzindurchfluss geben, dadurch steigt die Leistung ein bisschen noch, es wird vielleicht mehr Hybridkomponente geben, aber nee, gar nichts. Es bleibt 1:1 so, wie es jetzt ist, ein bisschen schwerer, damit man die Kosten reduzieren kann. Und ich habe Ross Brawn auch darauf angesprochen und er hat einen relativ interessanten Punkt gesagt. Ja, am Anfang war das ganz, ganz wichtig, war in der Prioritätenliste ganz weit oben. Aber er ist froh, dass es jetzt so gekommen ist, dass es gar nicht mehr ist, weil mit den aktuellen Entwicklungen in der Welt, Fridays for Future und Co. und so weiter, wäre es schwer vermittelbar, wenn die Formel 1 da auf einmal mehr Benzin durchbläst. Und das aktuelle Reglement ist ein Effizienzreglement par excellence. Also das wird immer wieder zu wenig verkauft, wie wenig diese Autos tatsächlich verbrauchen für die Leistung, die sie haben. Und deswegen ist man froh, dass es so ist. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir wieder aufs Gewicht gehen, was haltet ihr von den Motoren?
Du, also ich habe gelesen, gehört, dass er mehrere Sekunden langsamer so das ganze Auto sein. So, da gucke ich als von außen betrachtet erstmal drauf. Ja? Dann habe ich mir auch die Frage gestellt, ist es überhaupt wichtig, Rundenzeiten, was weiß ich. Keine Ahnung, ich gebe dir aber recht, dass der Motor absolut unglaublich effizient ist und dass man das eigentlich noch viel mehr herausarbeiten sollte. Vielleicht auch wir Journalisten insgesamt, weil das ist ja ein Monstertriebwerk. Wir reden immer von MGUH, MGUK, was weiß ich, E-Motor, Kram. Aber es sind ultra effiziente Fahrzeuge und dass wir dann nichts für die Serie lernen können, sehe ich auch ein kleines bisschen anders. Ich glaube, da gibt es schon teilweise Aspekte, jetzt Carbon mal ausgenommen so. Von daher, Motor, du, ich bin da nicht der Experte. Ich kenne ja nur Einheitsmotoren aus Formel, mehr oder weniger. Von daher, das gebe ich gerne an dich weiter.
Ja, also ich finde, dass der Motor, der hat sicherlich mehr Serienrelevanz als eine Felge. Das ist schon mal klar. Eine Turbolader wurde früher auch im Rennsport erstmal erprobt, bevor der dann auf die Straße kam eigentlich. Aber ich finde, dass mit dieser Effizienz vom 1, ja, schön und gut, dass die effizienter ist als früher, aber ich finde auch nicht um jeden Preis. Es ist immer noch Motorsport, auch Unterhaltung, hat Unterhaltungselement. Die Leute wollen Sound. Die Leute wollen nicht, dass die Sprit sparen und 12 Sekunden langsamer fahren auf eine Runde im Rennen. Dass man irgendwo so einen Mittelweg vielleicht gefunden hätte, weil es doch jetzt sehr extrem ist. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, blast so viel durch, wie ihr könnt oder so. 200 Kilo oder 300 im Rennen, keine Ahnung. Früher mit dem V10, 200 oder ein paar mehr waren es ja. Hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht. Aber ich hätte vielleicht einen anderen Ansatz gewählt, dass man halt trotzdem mehr Sprit verbrauchen darf, auch mit diesen effizienten Triebwerken, wenn man dann schneller fahren darf, ja, oder vielleicht eine höhere Drehzahl fahren darf, mehr Sound, dass man schon auch was für die Show und für den Sport macht, nicht nur fürs, ja, unter den Deckmantel des Umweltschutzes.
Also, um das klarzustellen, also du hättest schon auch das Reglement so gelassen mit Turbolader, elektrifizierten Turbolader, MGUK und so weiter, aber hättest, so wie es angedacht war, den Benzinfluss ein bisschen nach oben korrigiert, damit du mehr Maximalleistung hast und fürs Rennen
nach dem freigestellt. Nach dem anderen fragt dann ja keiner mehr. Wenn die im Rennen richtig schnell sind und schön laut und das ein Spektakel gibt und so, dann interessiert ja auch keiner, ob das jetzt ein V10 ist, ein V12, ob der 100 Kilo im Rennen braucht oder 200, das ist ja dann egal. Also
ich meine, der Sound, muss man leider konzeptbedingt sagen, wird nie besonders gut mit der Also ein Turbo-Sound ist ja generell schon nicht so geil wie ein Sauger-Sound. Ja,
generell, wenn, das Auto hat sehr wenig Hubraum. Hubraum macht halt die Musik.
Genau, und wenn du dann noch die Drehzahl wegnimmst, so wie sie aktuell auch ist, und dann noch einen Schalldämpfer einbaust in Form von Turbolader und den Schalldämpfer dann nochmal dämpfst in Form von der MGUH, Geht leider halt nicht so viel.
Schade, war das eigentlich ein Thema, der Sound mit den neuen 22er Autos? Hat man darüber gesprochen?
Ganz am Anfang eben auch. Also gleich im Zuge dieser Motorendiskussion, ja, da war das eines der Hauptgründe, wieso man überhaupt so diskutiert hat. Komplett eingeschlafen. Es ging inzwischen um was ganz anderes.
Interessant auch, ne? Interessant, wie sich das ändern kann. Es ist ein riesengroßes Fan-Thema. Ich meine, schreibt es uns in die Kommentare. Sound wichtig, ja, nein. Hat man sich inzwischen dran gewöhnt an die Formel 1? Schwierige Nummer. Was ich aber interessant finde, wir reden von der Formel 1, das ist halt Pinnacle of Motorsport, so das höchste und effizienteste, tollste, was es geben muss. Andererseits hast du die Kosten auf der anderen Seite. Es gibt immer diese Ausstiegsgerüchte um Renault, Kosten, was weiß ich. Das ist die Frage, brauchen wir diese wahnsinnigen Motoren mit MGUH, mit MGUK, oder hätte man nicht auch ein bisschen was vereinfachen oder vereinheitlichen können?
Nee, Motoren, sage ich, sind da kein Punkt. Wenn ich mir die Gesamtbudgets anschaue der Teams, sind die Motoren lächerlich dagegen. Also klar sind die Dinger teuer, aber erstens gibt es von der FIA eine Maximalgrenze, wie viel so ein Ding kosten darf über die ganze Saison hinweg und so weiter. Deswegen, das Schlimmste haben wir da hinter uns, was die Preise angeht. Dadurch, dass wir jetzt noch ein paar Materialien verboten werden und 5 Kilo schwerer, sollen die noch billiger werden. Noch billiger, noch Preis, noch weniger teuer.
Aber so. Billiger.
Und deswegen, und wenn ich mir das im Verhältnis zum Gesamtbudget anschaue, nein, finde ich, sind Motoren keine Kostentreiber. Also, nee, sehe ich nicht ein. Das Argument lasse ich nicht gelten.
Flo, du hast es eben schon mal ganz kurz angesprochen, Rundenzeiten, 10 Sekunden langsamer, schneller. Mit einem bloßen Auge, das haben wir schon im Radsport gehabt, du kannst es eh nicht sehen, aber es sind halt Zahlen, die irgendwo stehen. Ich glaube, wir müssen noch ganz kurz über die voraussichtlich langsamen Formel 1 Autos 2021 sprechen. Was ist eure Meinung dazu, dass die Kisten wahrscheinlich 3,5 Sekunden langsamer werden?
Ich finde, das fällt jetzt nicht so ins Gewicht. Ich meine, ein Auto, was am Limit bewegt wird, sieht immer spektakulär aus. Es ist dann eigentlich egal, ob das 10 Sekunden schneller oder langsamer ist. Was jetzt im Rennen, was ich gerade bemängelt habe, was jetzt im Rennen das Problem ist, dass sie einfach spazieren fahren. Du siehst ja, die sind nicht am Limit und fahren nicht schnell. Wegen Sprit, wegen Reifen so. Aber wenn das Ding dann 2-3 Sekunden langsamer ist, das ist eigentlich wurscht.
Das ist ganz lustig. Es ist ein ganz großes Thema tatsächlich. Ich finde sogar mehr bei den Fahrern als bei den Fans. Und diese 3,5 Sekunden, die Nicolas Tombatzis da auf der Pressekonferenz gesagt hat, hören sich jetzt erstmal nicht dramatisch an. Das ist der Abstand, den Williams hat. Also das ist keine, eigentlich, wenn man so will, keine andere Formel. Also,
das ist immer noch Formel 1.
Das ist völlig okay. Jetzt gibt es aber durchaus Leute und Simulationen, die da was ganz anderes sagen. Die reden da von 6-7 Sekunden oder vielleicht sogar mehr. Ich habe Nicolas Tombatzis dann auch nochmal im Gespräch drauf gestoßen auf dieses Thema. Und er hat gesagt, kann sein, also aktuell haben die ihre Performance-Simulationen so gemacht. Sie haben sich angeschaut, was haben die für ein Delta beim Abtrieb, was haben die für ein Delta beim mechanischen Grip und so weiter und beim Gewicht. Wie viel macht das aus? Und dann sind sie auf diese 3,5 Sekunden gekommen. Andere, die das, ich weiß nicht, wie die das simuliert haben, vielleicht haben die das Gesamtpaket schon irgendwie simuliert, was auch immer, die sind auf deutlich mehr gekommen.
Noch mehr, okay.
Ja, also auf 6 Sekunden, 6 oder 7 Sekunden.
Ich dachte, die Ingenieure sagen so, ja, 3,5 Sekunden, alles klar, 2 Sekunden schneller.
Nein, das ist die Frage, welche Politik steckt dahinter? Die Simulationen, von denen ich gerade gesprochen habe, die kommen von dem Team. Die haben eine gewisse Politik dahinter. Viele wollten dieses neue Regiment jetzt auch gar nicht mehr und so. Da kann ich natürlich damit spielen, mit Ängsten. Das ist ja...
Wie in der richtigen Politik.
Genau, wie in der richtigen Politik. Du spielst da mit Ängsten. Ja. Und die Fahrer sagen ganz klar, sie wollen die schnellstmöglichen Autos haben. Also als ich Sebastian Vettel dazu gefragt habe, der hat es gar nicht eingesehen. Also es war in Mexiko, als wir das Regiment noch nicht gekannt haben, habe ich die Frage gestellt, wärt ihr bereit, für ein besseres Racing Performance zu opfern? In Mexiko habe ich die Frage gestellt, weil... Die Autos sahen saugeil aus, mit so wenig Abtrieb da, wie die da rumgedriftet sind um diese schnellen Ecken mit 250, fand ich voll geil. Als Zuschauer finde ich super. Die Fahrer haben gesagt, Vettel vor allem, nein. Also er will die absolut schnellsten Autos haben. Mhm. Dem ist es relativ egal.
Die hat er dann immer noch. Ja, aber schneller als die Formel 1 wird sowieso nicht.
Ja, aber die aktuellen sind dann offenbar noch schneller.
Ja,
und dann will er natürlich trotzdem noch gut überholen können. Also die meisten wollen so die Eier legen, die wollen mich sauber.
Sehr viel auch ein V12. Ich meine, kann sich vieles wünschen. So.
Verstappen hat gesagt, die Dinger machen schon verdammt viel Spaß. Ja. Ein bisschen Performance, wenn es dann dafür viel besser wird beim Überholen, wäre er bereit abzugeben, aber zu viel nicht. Deswegen, das ist die Frage, das ist, glaube ich, so die entscheidende Frage. Ist es wichtiger, die schnellsten Autos zu haben, die man überhaupt bauen kann, oder will man gutes Racing sehen? Und die FIA hat da ganz klar einen Ansatz gesagt, wir dürfen überhaupt nicht darüber diskutieren, über die absoluten Rundenzeiten. Das darf nicht im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt muss stehen, gibt es am Ende gutes Racing. Und Ross Brawn hat auch nochmal ganz klar das Reglement 2017 scharf kritisiert. Er hat gesagt, er weiß nicht, wie man dazu gekommen ist, dieses Reglement überhaupt zu machen. Ich finde, die Autos sehen erstmal viel besser aus nach dem Reglement seit 2017.
Ich fand auch seine Kritik nicht gerechtfertigt. Er meinte ja, früher war das Racing besser. Ganz ehrlich, das Racing bis 2017 war der letzte Dreck. Dass da jeder überholen konnte, nur weil der Reifen mega Drop-Off hatte und so. Das war überhaupt nicht spannend. Die Kämpfe, die wir seit 2017 gesehen haben, waren viel aufregender, weil es viel länger ging und jemand wirklich auch arbeiten musste für ein Manöver. So. Das fand ich besser. Es ist ja nicht so, dass nicht mehr überholt wurde. Wir haben viele geile Kämpfe gehabt seitdem, finde ich.
Also. Ganz heikles Thema, denn der oberste Punkt der 221er des Reglements ist ja auch besser, das Racing verbessern, wie du eben schon sagtest. Überholen gehört dazu. Du kannst Autos folgen, kannst eben auch mal, ja, du kannst mal folgen. Und ja, das ist, glaube ich, ein großes Thema, das muss man sprechen. Also ich zum Beispiel bin ja ein riesen Fan davon. Einfach Racing, fahren, ist mir scheißegal, ob die, darf man Scheiße sagen bei YouTube? Egal, ja, schneid's raus. ob das jetzt schnell und irgendwie ein Überholmanöver, aber das ist dann ganz toll. Ich will da auch 50 Überholmanöver sehen, da muss richtig was abgehen. Warum? Es gibt 10.000 andere Dinge inzwischen, die ich mir im Fernsehen anschauen kann, die ich teilweise alle spannender finde, als zu sagen, boah, war aber ein ganz gutes Strategie-Battle. So, ja, doch schon
ja,
spannend.
Aber
also, komm,
ja, aber
8 Stunden war langweilig.
Was sollen wir am Montag analysieren?
Ja, aber komm. Tut mir leid, deswegen sitze ich nicht so oft hier.
Aber in der Formel 1 ist ja auch so, die Renndistanz 300 Kilometer, 1,5 Stunden. Wenn jetzt jeder einfach so mit einer Hand am Sack überholen kann, so, ohne dass er irgendwas dafür tun muss, ja.
Dann wie der Flo halt im Auto
ja,
sitzt.
Dann siehst du auch, ja, aber ist ja wirklich so, dann siehst du ja auch keine, dann siehst du ja auch keine Action. Weißt du, was ich meine? Aber dann ist das sofort erledigt kann? So und dann fahren die eh dann alle wieder alleine, weil hat er dann jeder überholt, so, weil er eh schneller ist und dann ist alles, hat sich alles erledigt.
Naja, der am letzten überholt hat, hat dann gewonnen im Prinzip.
Also ja,
dann
trotzdem.
Okay. Aber es ist ein großes Thema, ja. Natürlich. Ja, diskutiert ihr drüber. Ich gucke mir das sehr gerne aus der Entfernung an und applaudiere. Ross Brawn sagt ja bitte mehr Racing. Einfacheres Racing.
Also ich meine, das Hinterherfahrthema, ja. Das ist ja schon, seit es Aerodynamik gibt,
immer.
Ist
einfach immer. Ich muss witzigerweise sagen, ich habe letztens, irgendwie bin ich auf YouTube auf Frankreich 93 gekommen.
Mit einer Hand am Sack.
Nee, es wäre dann nicht YouTube.
Am Steuer war das.
Und dann ist, in Frankreich 93, dann haben sie 93 schon erzählt, ja, hinterherfahren ist ja so schwer, die Autos sind aerodynamisch so komplex, da lacht sich heute drüber tot, was sie 1993 schon für Probleme hat mit der Aerodynamik. So.
Also da muss man jetzt mal, das ist tatsächlich das erste Mal in der Geschichte, dass ein komplett neues Reglement, dieses Reglement ist keine Verfeinerung. Bislang hat man in der Formel 1 immer, wenn es ein neues Reglement gibt, hat man das alte genommen, hat Passagen ausgebessert, hat irgendwas hinzugefügt, weggemacht, was auch immer. Nein, diesmal hat man bei Null begonnen. Man hat ein komplett neues Reglement auf die Beine gestellt. Wer schon mal so ein technisches Reglement gelesen hat, der wird einen riesen Unterschied feststellen. Das ganze Reglement ist auf CAD basiert, das heißt auf Computer-Aided Design, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das heißt, du entwickelst ja so ein Auto im CAD drin. Das heißt, du hast ein Koordinatensystem, X, Y, Z-Achse, was auch immer, und in Referenz dieses Koordinatensystems entwickelst du alles, also das heißt Maße und so weiter. Früher hattest du im Reglement eine ganz normale Maßangabe, das heißt, der Frontflügel darf so breit sein. Es ist jetzt nicht mehr so, jetzt ist alles in CAD-Koordinaten quasi angegeben. Also man merkt schon, es ist komplett ein neues Reglement. Oberste Prämisse dieses Reglements, du hast gesagt, war überholen lassen. Über Raceability, wie man so schön
Raceability,
sagt.
Raceability, genau.
Gibt es ein deutsches Wort für Raceability? Ich bitte darum, sagst es uns mal.
Rennfahrbarkeit.
Ich tue es so schwer, das zu schreiben.
Sag mal, Zweikampffreundlichkeit ist ein scheiß Wort, aber es ist quasi das, was es ist.
Ja, okay. Ja. Also auf jeden Fall, Raceability war oberste Prämisse. Deswegen hat man auch erstmals in der Geschichte der Formel 1 ein eigenes Windkanalmodell genommen, um nicht von der Expertise der Teams abhängig zu sein bei der Entwicklung dieses Reglements, sondern selber Autos zu entwickeln, die schnell sind, die einigermaßen gut aussehen und vor allem diese Raceability haben. So, jetzt hat man, ich habe schon gesagt, geschaut, wie hinten dann auch noch die Aerodynamik ist. Es gibt ja zwei Punkte. Einmal, dass das Auto an sich weniger empfindlich ist auf Luftwirbelungen und dass das Auto selbst weniger Luftwirbelungen erzeugt. Also das heißt, das, was ich hinten rauswerfe, dass das nicht ganz so schlecht ist für den Hintermann. So, das hat man ganz wissenschaftlich ist man an die Sache rangegangen und jetzt hat man spektakuläre Daten, hat man uns rausgegeben. Aktuell ist es so, dass wenn ich eine Wagenlänge hinter dem Vordermann fahre, circa nur noch 55% meines aerodynamischen Abtriebs habe. Also das heißt, ich habe 45% meines Abtriebs verloren. Mhm. Mit den Werten für 2021, glaube ich, sind es noch 88%. Also ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Wir haben dann einen Graphen auch bekommen, wie sich das genau entwickelt, über die Abstände hinter dem Vordermann hinweg. Also es ist sehr, sehr spektakulär. Und das, finde ich, klingt erstmal ganz gut. Das ist auch ganz cool. Also ich habe nichts dagegen. Man darf nur zwei Grundprobleme im Motorsport nicht vergessen. Wieso gibt es Überholmanöver? Weil ein schnellerer am langsamer dann vorbei wird. Das hat man, aber diese Situation an sich hat man relativ selten, weil man hat eine Qualifikation und der Schnellste steht dann eigentlich vorne. Also da, wieso so, also da müsste man ein bisschen mehr wieder zwei Disziplinen draus machen aus Qualifying und Rennen. Das hätte man zum Beispiel mit dem Benzinfluss geschafft. Wenn ich jetzt sage, ich darf weiterhin nur 110 Kilogramm verbrauchen, aber ich erhöhe den Benzinfluss, was weiß ich, auf 120 Kilogramm im Qualifying, dann sind es vielleicht wieder ein bisschen mehr, zwei unterschiedliche Disziplinen, dann habe ich eine andere Startaufstellung. Das hätte mir ganz gut gefallen. Und was ich auch nicht vergessen darf, ist, naja, wenn es ein Überholmanöver gegeben hat, was passiert dann danach?
Ja, nichts.
Dann zieht er davon, dann ist es vorbei. Und wenn es aber schwierig ist, das Überholen, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, vor allem Silverstone hatten wir gute Beispiele, sensationelle Zweikämpfe, die sich über 20 Runden hingezogen haben.
Das ist ja das, was ich gelobt habe, die letzten zwei, drei Jahre, dass wir das hatten, was wir vorher wirklich nicht hatten. Da war das Ding nämlich nach einer Runde erledigt und Feierabend. Also
ich meine, wir werden in der Formel 1 nie Ovalrennen haben, wo sich
die Formel 1 Windschatten hängen.
Die Formel 1 war ja auch nie so.
Genau. Wenn die Leute Nostalgie schwenken, boah, früher war das so geil. Wenn Senna und Prost vorne alle dreimal überrundet haben, war das nicht so geil.
Also, klingt aber gut.
Ja, aber es ist halt...
Früher war eher alles besser.
Das ist, stimmt halt auch nicht. Die Formel 1 war immer schon so eine One-Man-Show von einem Team. Wenn einer das beste Auto gebaut hat, Stewart und Sever, was weiß ich, die sind immer schon dann alleine vorne weggefahren und dann war es das. So, das kann immer passieren in der Formel 1.
Schreibt es uns mal in die Kommentare. Überholen, ja, nein, Hauptsache schnell fahren. Das wird uns auf jeden Fall interessieren. Müssen wir noch was zu den Autos sagen oder können wir weitergehen? Wir
nein, da können wir viel drüber reden. Können wir viel drüber reden.
Ja, dann ich hol mir kurz was dann zu trinken.
Wie gefallen euch denn zum Beispiel die Abdeckkappen auf den Felgen?
Ach ja, Abdeckkappen. Also besser als die Felgen an sich. Weil als ich die Felgen gesehen habe, auch bei dem Renault-Test in Lucas Levas, ja, wo die das erste Mal gefahren sind. Das war so hässlich.
Echt, fandest du?
Ja. Also, dass die schwarz war, war noch das Gute an den Felgen, weil dadurch sind die nicht so ins Auge gestanden. Aber wenn man bei den ganzen Konzepten geschaut hat, wenn die dann halt silber waren oder so, es passt halt, wie gesagt, für mich gar nichts wie Spielzeug.
Bin ein Riesenfan davon, finde ich super.
Von den Felgen?
Ja.
Oder Radkappen?
Radkappen geht's, das kennen wir übrigens, gab's schon mal in Le Mans. Wir haben das mal in der Formel
E gehabt.
Das
gab's mit Formel 1 auch. Wir hatten ja 2009 rum, der Brown 2009, kann ich mich daran erinnern.
Der Ich meine sogar, Audi hat das irgendwo in Le Mans mal 2005, 6, 7 oder so gemacht. Also es hat eine Historie, die ganze Nummer. Audi hat die Dinger mal für die Formel E gebaut und es gibt sogar ein Serienauto, das hat die auch drauf.
Ja, das haben die immer
die schon stromlinienmäßig. Ja, im Winter kannst du machen halt so, da sind die Felgen nicht so wichtig, oder? Im Rennsport brauche ich es nicht unbedingt, aber Hauptsache 18 Zoll halt
eben. Ja, aber ganz ehrlich, du hast jetzt einen Witz gemacht mit im Winter, kannst du machen. Das erinnert mich komplett an so Baumarkt-Dinger irgendwie. Ja.
Also, hat das einen Touch,
kannst du im Winter keine gescheiten Felgen leisten, dann machst du halt einfach diese Radkappen drauf.
Also, 300 Millionen Budget.
Also, ich finde das grauenhaft. Ich hoffe, dass es tatsächlich so kommt, dass die dann vielleicht so als Anzeigen genutzt werden.
Ah, ja.
Dass man dann zumindest irgendwas Cooles hat.
Ja, das aber du sehen, so, wenn die sich drehen. Ich mein.
Naja, das kannst du, brauchst ja nur eine Linie. Das
wie bei diesen Ventilatoren. Du kannst LEDs reinmachen,
genau,
halt, eine Position zum Beispiel
angeben. Ja, okay, stimmt dahinter. Ja,
wie diese Ventilatoren kennt man ja auch, die dann so irgendwas anzeigen können. Ja. Also sowas ist vielleicht auch angedacht. Das könnte vielleicht ganz cool ausschauen.
Spinners wären auch gut.
Ja,
siehst du nicht. Dass hier so aus Chrom, weißt du, einfach so ein bisschen mitfahren. Ja. So.
Kann man vielleicht noch aktives Fahrwerk machen, da kann man hoch und runter pumpen. Und
Ja,
aber also ich hoffe, das kommt. Ja, so wie das jetzt aussieht, sorry, geht gar nicht.
Die Frage ist, wie die Kappen halt aussehen. Wenn du die einfach schwarz machst und einfach einen schwarzen Reifen hast, dann ist das halt ein Reifen.
Also oder die machen das so wie Ferrari hatte jetzt auch mal 2007, 2008, glaube ich, irgendwann rum. Haben die dann die Felgen einfach drauf gemalt.
Das ist so hässlich. Okay. Also, das haben sie doch auch in der Grafik gemacht, wo sie vorher so ein Konzept gezeigt haben. Also nicht das Windkanalmodell, sondern halt so ein Entwurf. Da waren die so aufgemalt. Das war noch schlimmer als alles andere. Also, das kannst du echt nicht bringen.
Also ich wittere schon Sponsorenfläche. Da sind schon die nächsten Sponsoren drauf, weil auf dem Formel-1-Auto willst du jeden Platz einfach ausnutzen, der dir gegeben ist, um noch einen Sponsor drauf zu knallen.
Ich würde einfach das Gesicht von den Fahrern drauf machen. Das dreht sich immer so lustig mit.
Wäre auch witzig. Also Lando Norris wäre das nächste Bild wahrscheinlich dann. Du sagst eben schon aktives Fahrwerk. Ich muss direkt an Ground Effect denken. Ground Effect, großes Thema gewesen. Da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen, oder? Das ist ja doch ein spezieller Bereich bei den 221-Autos.
Ja, Ground Effect ist natürlich eine der Sachen, worauf man gekommen ist bei der Analyse, wie man 2021 die Raceability, oder wie sagst du, Robert?
Fahrbarkeit, aber ich mag deine, was war das, Überholbarkeit?
Zweikampffreundlichkeit.
Zweikampffreundlichkeit im Straßenverkehr, ja.
Wie man das Ganze verbessern kann. Das heißt, die Art und Weise, wie man den Abtrieb generiert. Tatsächlich ändert sich das Verhältnis gar nicht so sehr, habe ich mir sagen lassen. Die Simulationen, also aktuell ist es so, ganz grob gesagt, 25% des Abtriebs kommt vom Frontflügel, 25% vom Heckflügel und 50% vom Unterboden. Aber und das wird 2021 sehr ähnlich sein, so wie es jetzt beim aktuellen Konzept ist. Nur die Art und Weise, wie der Unterboden den Abtrieb generiert, wird sich maßgeblich unterscheiden. Aktuell habe ich ja den Diffusor, der ist verhältnismäßig auch schon groß im Vergleich zu den Jahren vor 2017, darf aber auch erst ab Hinterachse, Referenz, ein paar Zentimeter vor oder hinter, ich glaube davor, richtig anfangen, der Diffusor wieder ansteigt. Das heißt, das ist mein Raum, wo ich quasi richtig Abtrieb gewinnen kann. Sonst halt nur mit der Anstellung des Autos, schwieriges Thema, aber ich habe nur einen sehr begrenzten Raum. Dafür ist dieser Diffusor ein extrem kompliziertes Teil und alles, was ich am Auto habe, ist auf diesen Diffusor ausgelegt. 50% des Abtriebs, das ist eine ganze Menge. Mhm. Und der Diffusor wird natürlich, die Arbeitsweise des Diffusors wird durch alles beeinträchtigt. Hauptsächlich Luftverübelungen vom Reifen, das ist der Todfeind. Deswegen habe ich so extrem komplizierte Bartsports da vorne, hinter den Vorderreifen, die versuchen, das alles so sauber wie möglich zu machen, dass der Diffusor möglichst gut arbeiten kann. Das ist das Komplizierte in den aktuellen Autos. Luftverwirbelungen von Reifen müssen irgendwo hingeleitet werden, dass der Diffusor schön arbeiten kann. Das wird 2021 ganz anders, denn da arbeitet quasi fast das ganze Auto als gigantischer Diffusor, kannst du sagen, mit dem Ground-Effekt. Ich habe Bartsports komplett weg. Dafür beginnt meine Unterboden-Aerodynamik mit den Seitenkästen, mit der Vorderseite der Seitenkäste. Da sieht man ja schon die richtig hohe Öffnung, wo es eingezogen wird und das Auto und hinten wieder rausgeworfen wird. Also da kann ich auf viel einfachere Weise als aktuell Abtrieb generieren. Schürzen, Flo, du bist ein großer Fan der Schürzen von damals, alter Ground-Effekt, die wird es nicht geben. Wahrscheinlich auch um dann Wettrüsten, war ja auch damals, weshalb sie dann irgendwann verboten wurden. Ganz komische Materialien und so weiter. Das wird es nicht geben.
Lebendige
Organismen.
Die von Kurve zu Kurve sich einfach so leicht verändern.
Also deswegen Ground-Effekt. Für viele Nostalgiker was ganz Cooles.
Ich finde es halt interessant, weil wir es selber nie gesehen haben. Ich meine, das wird ja auch am Fahrverhalten des Autos schon was ändern.
Jein. Also der Abtrieb wird weiterhin da sein und er wird weiterhin zu gleichen Teilen vom Unterboden, Heckflügel, Frontflügel kommen. Also,
aber nicht mehr so massiv mit diesen riesengroßen Schürzen, die wir früher mal irgendwann gesehen haben. Nein, das wird dann das anders sein. Ne? Genau. Muss man auch dazu sagen, weil diesmal Ground-Effekt. Aber es sieht halt nicht eben aus wie damals. Was gab es? Wann gab es das? Mit den Fancars oder was?
Ja, 78 hatte Lotus halt angefangen damit. Mhm. Und da haben es halt einer nachgebaut, bis es verboten wurde, weil es zu gefährlich war. Ja. Weil wenn halt diese Schürze, wenn dann irgendwo der Luftstrom darunter abgerissen ist am Limit, dann ging es halt sofort ab. So, das war quasi unkontrollierbar. Sag mal, hat dein Toyota eigentlich auch Ground-Effekt so tief, wie der liegt? Oder?
Der hat Radkappen drauf tatsächlich. Also ich habe mich schon für 2021 schon vorbereitet.
Hast du schon mal geschrieben?
Ja, dann Cybertracing, ja. Genau, ja, richtig. Nee, hat er keinen Ground-Effekt.
So, der liegt halt auf dem Ground auf. Die Schürzen halt schon so massiv, so habe ich gedacht. So, weißt du?
Oder wie wir in der Formula Student gerne gesagt haben, wenn ein Auto zu dick war, zu fett, statische Downforce. Das ist der einzige, den er hat.
Auch sehr statische witzig. Nicht so gut wie der Homer Simpson-Spruch, aber auch sehr witzig. Da wird es auch drei Leute geben, die drüber lachen. Freunde, haben wir genug zum Auto selbst gesagt? Wollen wir weitermachen oder brennt euch noch was auf der Seele?
Gewicht? Da sind wir noch nicht ganz fertig. Stimmt.
Reden wir noch mal weiter mit 25 Kilo mehr Gewicht.
Ja, genau, wir haben Reifen angefangen, wir haben dann, sind zum Motor gekommen und dann kommt natürlich noch Sicherheit dazu. Sicherheit gibt es ein paar Elemente, die weiter.
Wichtiger Punkt, wichtiges Thema, ja.
Beispielsweise arbeitet man daran, die Carbon-Teile besser zu machen, dass sie nicht zersplittern und überall in der Gegend rumfliegen. Da überlegt man so eine Gummischicht einzuarbeiten. Mhm. Man versucht auch am Heck gewisse Teile mit Seilen zu befestigen, ähnlich wie es jetzt bei den Rädern ist, damit die nicht so davonfliegen. Und gleiches gilt auch für den Frontflügel, dass der nicht immer gleich irgendwo durch die Gegend fliegt. Also Sicherheit wird weiter was getan, auch Seitenaufprallschutz, vor allem jetzt nach dem schweren Unfall von Antoine Hubert wird da geschaut, dass man da weiter was verbessern kann. Auch wenn man sagt, man kann gewisse Dinge nie verhindern, man arbeitet trotzdem dran und vielleicht kann man sie irgendwann dann doch verhindern, was man jetzt noch nicht für möglich hält.
Sicherheit muss oben stehen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, auch wenn es zugunsten der Optik oder was weiß ich gibt oder auch Gewicht irgendwo.
Und Halo in der Form, wie es da ist, ist deutlich besser integriert.
Nur noch kein Fan von der Marke.
Ist das so, würdest du sagen? Halo?
Ja, ich würde vielleicht, also ich fände so eine Kanzel immer noch besser. Was aus einem Guss so ist, nicht wie so ein Fremdkörper oben drauf.
Mhm. Aber das Indica finde ich, sieht grauenhaft aus.
Ja, das, was sie mit Indica gemacht haben, ist jetzt in der Tat nicht besonders schön. Aber ich finde, es muss halt irgendeine Lösung geben, was futuristisch geil ist. Weißt du, was hat wie aus einem Guss? Wenn es wie ein Fighterjet aussieht, ist ja egal. Die Kanzeln, das alles. Also finde ich nicht verkehrt.
Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Schreibt uns auch dazu eure Meinung. Halo, ja, nein. Aeroscreen, ja, nein. Schreibt, was ihr wollt. Wir wollen über was anderes reden jetzt.
Fahrwerk.
Ja, endlich über das Fahrwerk. Endlich mal reden wir über das Mühe, das Fahrwerk, was man da machen kann.
Erleuchte uns. Stark vereinfacht. Also aktuell hat man ja extrem komplizierte Hydrauliksysteme beim Fahrwerk. Das wird alles gestrichen und geht auf quasi fast ein Basisfahrwerk zurück. Und ja, damit das Ganze billiger und einfacher wird.
Der Max ist schon da. Echt?
Ja.
Ach, scheiße. Ja, okay. Ja, das war jetzt nicht so ganz wie geplant. Wir waren hier gerade schön über Fahrwerke am Reden und zack kommt hier der Maxi Günther, Formel E-Rennfahrer, durch die Tür. Mit dem hatten wir einen Termin, der ist aber eine Stunde früher gekommen. Ist halt einfach Rennfahrer. So
immer einfach schnell, das, ne? Gegenteil von Lewis Hamilton.
Ja, deswegen denkt euch einfach, dass wir am Stück weiterreden. Wir waren nämlich bei Fahrwerken.
Unfassbar spannendes Thema, wie man an deinem Gesichtsausdruck erkennen kann.
Ja, er konnte die letzten Stunden kaum innehalten. So.
Ja,
komm an dich halten.
Ja, nein, 2021 wird sich tatsächlich was ändern. Wird alles viel einfacher. Man wird wieder ein Fahrwerk haben, das den, ja, das den Begriff Fahrwerk eigentlich verdient hat. Aktuell sind das ja so komplizierte Gebilde mit Hydraulikleitungen und Zwischenspeicher und alles Mögliche. Das wird alles verbannt und back to the roots. Relativ simple Fahrwerke in Zukunft.
Hast du noch was dazu hinzuzufügen oder lassen wir es bei Fahrwerk dann?
Das kann man erstmal so stehen lassen.
Ja. Denke ich auch. Da wird, glaube ich, einfach alles gesagt. Ja. Simpel, aber gut. Freunde, haben wir es jetzt endlich mit den Autos? Können wir jetzt bitte mal über was anderes reden?
Nee, nee, doch.
Dann steht hier auf meinem schlauen Zettel.
Ach ja, Aerodynamik wird insgesamt simpler. Also, wenn man sich die Frontflügel...
Ja, der Frontflügel? Ja, das ist fast schon Formel-E-Format, würde ich fast sagen, oder?
Ja, okay,
ja.
Also bitte.
Ja, also okay.
Mhm. Keine Bachsports
mehr. Heckflügel, muss ich sagen, gefällt mir optisch nicht. Der ist zu hoch. Der sieht irgendwie aus... Wenn du aus manchen Perspektiven sieht er, finde ich, aus wie so ein Bremsfallschirm von so einem Dragster.
Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber
wir blenden euch das Bild ein. Wir blenden euch einen Dragster
mit Bremsfallschirm ein. Hier, schreibt in die Kommentare, was es ist. Weiß nicht, ich kenne keine Heckflügel, in der Formel E gibt es das nicht mehr, von daher kann ich gesagt gar nicht viel zu sagen. Weiß nicht, meine zum Heckflügel ist ja ein wichtiges Element im Auto an der Optik. Heckflügel schon?
Ich fand eigentlich so, wie er letztes Jahr war am besten, aber das ist ja auch schon Geschichte, von daher.
Also
ist so ist es halt. Solange es nicht so hässlich wird wie 2009 bis 2016, ist alles okay.
Ja, aber unten ist er mir ein bisschen zu geschwungen.
Ja.
Das muss brachialer ausschauen.
Bisschen weiter.
Und
tief und breit.
Und, ja, und er ist zu hoch dafür, genau.
Ja.
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass er dann die Luft besser hochwirft, nicht so viel Dirty Air für den Hintermann erzeugt und so weiter. Aber ja.
Wie sehr trifft sich das, dass es keine Bartsports mehr gibt?
Bartsports fand ich nie gut, um ehrlich zu sein. Das ist ja nur für die Aerodynamik, aber von außen kannst du ja nicht genau analysieren. Du weißt ja nicht, welches Miniteil von dem Bartsport was macht und so weiter. Deswegen bin ich ein großer Freund von. Das Problem ist ja, das sind ja so Mini-Details, die kosten endlos viel Geld zu entwickeln, aber kein Mensch versteht, was die Dinger machen. Das hat ja nichts Konzeptionelles. Ja. Konzepte können wir einigermaßen nachvollziehen und können sie dann erklären, aber so ein Mini-Scheißteil bei so einem Bartsport, ne.
Wie nennt man das Bartsport? Ich glaube, Spielplatz der Ingenieure, sagt man nur so ein bisschen, oder?
Ja, haben wir Anfang der Saison ganz gerne immer so genannt.
Also so, okay.
Den Bereich, weil der in der Formel 1 so unlimitiert ist, aktuell im jetzigen Reglement, du hast halt einen Bereich gegeben, gewisse Maße, und da kannst du quasi alles machen. Also da, wenn der Fehling ein schönes Gesicht hat, ein aerodynamisches, würden die dem Fehling sein Gesicht dahin kleben. Also.
Ja, Grüße gehen raus an den Kollegen Jonas mit seiner Aero-Frisur, der heute frei hat. Dafür reden wir weiter. So, jetzt kommen wir bitte mal, Freunde, zum Wochenende.
One more thing.
Wochenendformat.
Wochenende,
Ja, Wochenende. Guck mal, du kannst jetzt, wenn du zur Formel 1 reist, kannst du jetzt mal einen Tag länger so Sightseeing machen. Das ist eigentlich voll gut. Oder
einen Tag später,
du reist einen Tag später an und hast noch mehr Stress. Denn man überlegt offenbar, den Mediendonnerstag zu streichen. Tja, da, denke ich, bist du der Experte. Du bist mal vor Ort.
Ja, finde ich nicht gut. Es gibt tatsächlich nicht nur die Überlegung, sondern auch schon im Reglement hat man schon so reingeschrieben, dass das am Freitag alles nach hinten verschoben wird, die Trainingssitzungen. Es bleibt bei zwei Trainingssitzungen am Freitag, aber nach hinten verschoben, damit man davor noch Interviews machen kann.
Das finde ich irgendwie ein bisschen... Also das auf den Freitag verschieben hätte für mich noch Sinn ergeben, aber doch nicht bevor die Action losgeht. Das ist auch für den ganzen Zeitplan für Fahrer, Teams. Wenn die haben ja, also ich glaube festgelegt wurde, bis anderthalb Stunden vor Beginn des ersten Trainings müssen diese Medientermine durch sein an dem Freitag. Und bis maximal zwei Stunden dürfen die Fahrer zur Verfügung stehen, was ja eh keiner machen wird so lange, aber keine Ahnung, warum sie sich die Zahl ausgedacht haben. Aber welcher Lewis Hamilton hat Freitagvormittags, bevor der ins Auto steigt, noch Bock, sich hinzusetzen und zu labern? Das würde ich, wenn, dann hinterher machen.
Ist schwierig, klar. Die Fahrer stehen unter Stress, die haben 10.000 Ingenieurs-Meetings, die wollen sich nicht noch in Ruhe hinsetzen.
Aber genau, das ist das Problem. Deswegen sagen viele schon, naja, die Fahrer müssen trotzdem einen Tag früher kommen, weil sie die Ingenieurs-Meetings haben. Also,
Ja, man könnte, der Ingenieur sagt wahrscheinlich, komm am Montag halt eben, dann können wir schon mal anfangen, Meetings zu machen. Also kurz aus meiner Warte, ich kenne es ja aus der DTM, wo ich vor Ort bin, und auch Formel E, kenne es ja ganz anders. Formel E ist ein Tagesformat, da gibt es auch einen Medienfreitag, muss man allerdings auch dazu sagen, auch mit, da werden ja manchmal auch Trainings gefahren.
Shakedown,
in Berlin. So, ja. Shakedown E und manchmal sogar ein Training hatten wir dieses Jahr in Berlin gehabt. Ich bin ein großer Fan davon, dieses Kompakte zu haben. Rein, machen und zack, wieder raus. Ich persönlich mag es nicht, wenn du dieses Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ich finde das zu lang. Mir ist es einfach in der heutigen Welt zu lang geworden. Aber ich kann genauso verstehen, dass sich da viele ja, deiner Formel-1-Kollegen, unserer Kollegen drüber ärgern werden, weil du willst ja auch mal eine, in Ruhe mal eine Geschichte schreiben. Dafür musst du mit dem Fahrer länger reden. Das wird schwieriger werden, mit Sicherheit.
Könnte ich mir vorstellen. Ne? Also der Donnerstag ist ja auch schon so durchgetaktet. Also ich wüsste nicht, wie man diesen kompletten Donnerstag da in ein
paar Stunden... Ja, vor allem in den Freitagvormittag. Das ist halt das Blöde. Wenn du jetzt sagen würdest, du machst jetzt Freitagnachmittag, dass die Fahrer sich dann richtig Zeit nehmen müssen, die haben dann ihren Job auf der Strecke getan, so ihre Briefing gemacht und das Team ist dann mit den Daten dran und was weiß ich, lässt den Simulatorfahrer fahren und so und die Fahrer sind das dann erstmal damit durch. Wenn sie dann halt dann noch wirklich Zeit haben, aber dieses Vorher und Nachher, also nach dem Training, nach den beiden Trainings sollen sie auch nochmal 5 bis 10 Minuten oder was weiß ich, wurde ja auch festgelegt, dass sie auch nochmal dann reden müssen. Ich weiß nicht, also es ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ist schwierig, natürlich, es spart eine Menge Kosten irgendwo, das Ganze, ja, ich weiß gar nicht, Schwarzkosten, schwierig.
Eigentlich, wenn man ehrlich ist, hat man das nur gemacht, damit man irgendwie eine Rechtfertigung hat, um 25 Rennen irgendwie reindrücken zu können. Dass man sagt, okay, man spart sich da 22 Tage insgesamt, indem man den Donnerstag macht, die spart man sich aber nicht richtig, weil ich mir sicher bin, was viele Leute nach wie vor so anreißen. Ganz ehrlich, Saisonstart in Melbourne, ich werde da sicher nicht einen Tag später anreisen, weil jetzt irgendwie das alles erst am Freitag in der Früh anfängt. Also das macht ja alles keinen Sinn bei so weiten Reisen.
Weil es immer ganz gute Burger bei McDonald's gibt. Bei Mercedes eigentlich. Bei McDonald's.
Bei McDonald's, genau. Also, ja. Oder bei Back-to-Back-Rennen. USA, Mexiko, da fliegst du dazwischen nicht zurück. Also nee, da bist du sowieso dran. Also irgendwie, also ich bin kein Freund. Ich glaube, das ist eine Augenwischerei, die man da betrieben hat.
Ich glaube nicht, dass das die finale Lösung schon ist. Also reduzieren, ja, auf 3 Tage, aber anders. Also irgendwie was anderes überlegen.
Das, also, denke ich, sind ganz, ganz klare Aussagen. Augenwischerei würden dir mit Sicherheit nicht wenige zustimmen. Schreibt uns auch hier in die Kommentare, ja, nein, gut, interessiert sich überhaupt. Ich mag den Donnerstag, aber...
Man muss dazu sagen, für die Zuschauer ändert es wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so viel. Das ist tatsächlich eher für uns Journalisten. Mag sein. Weil uns dieser Tag fehlt, an dem wir ein bisschen entspannter mit den Fahrern sprechen könnten. Und ja, und reisetechnisch bringt uns auch nicht viel. Und deswegen... Ich glaub, für die Zuschauer da draußen, man muss auch sagen, die TV-Station, denen ist es, glaube ich, auch relativ egal, die bringen ja am Donnerstag eh nichts. Die steigen, also zumindest Deutschland, steigen die am Freitag in die Berichterstattung ein und am Donnerstag kommt da nichts von der Strecke. Für die TV-Station ist es völlig egal. Für uns macht es natürlich schon einen Unterschied. Erstens haben wir viel weniger Zeit dadurch und zweitens haben wir am Donnerstag ja schon Geschichten. Wir sind am Donnerstag schon im Fahrerlager, haben da schon die ersten coolen Geschichten. Das verlagert sich jetzt alles auf Freitag und während wir die Geschichten schreiben, läuft eigentlich das Training schon. Und das ist halt für uns
das ist ungünstig.
Unschön. Ja. Aber auf Online und Print hat man da wenig Rücksicht genommen.
Ja, willkommen in meiner Welt, sage ich da nur dazu. Aber jetzt wieder willkommen in eurer Welt, in der Formel-1-Welt. Und du hast es eben schon das Stichwort gegeben. Bis zu 25 Grand Prix innerhalb eines Jahres. Eieiei, also das ist ein heißes Thema gewesen. Viel zu viel, sage ich, und spiele direkt an dich weiter.
Ja, ist halt inflationär. Ich meine, also erstmal der Aufwand, der dafür betrieben wird, Fahrerteams, vor allem die Mechaniker, die das alles auf- und abbauen müssen, immer wieder. Wir haben ja nächstes Jahr schon 7 Doubleheader, was ja schon krass genug ist für den 22-Rennen-Kalender. Und also erstmal die Exklusivität, die Leute sind auch übersättigt. Ich meine, selbst als Fan, für mich ist das immer so ein Spannungsbogen auch gewesen, wenn du 2 Wochen Pause hattest zwischen 2 Rennen. Erstmal, wenn du ein geiles Rennen gesehen hast, bist du erstmal glücklich und froh drum so und musst ja auch... Vielleicht hast du nächste Woche nochmal was anderes vor. Die Menschen wollen ja auch irgendwie
noch was anderes?
Vielleicht mal irgendwas anderes gerne machen oder sehen oder so. Das glaube ich nicht. Und dann nach 2 Wochen hast du auch wirklich wieder richtig Lust drauf. So, wenn du jetzt aber wirklich 25 Rennen hast, ist ja quasi das halbe Jahr an jedem Wochenende ein Rennen. Ist einfach viel zu viel. Also selbst der größte Die-Hard-Fan wird sich da irgendwann denken, ach, schon wieder? Also es ist irgendwie so...
Ich erinnere mich an eine gewisse Teamchefin damals in der Formel 1, die glaube ich schon vor... 10 Jahren gesagt hat, mehr als 18 Rennen geht gar nicht. Naja, jetzt haben wir noch wahrscheinlich 7 Rennen mehr. Wir wissen alle, von dem ich spreche. Du bist unterwegs. Das wird ein lustiges Jahr möglicherweise, ne?
Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, man muss dazu sagen, die 25 Rennen sind noch nicht fix. Man hat aber das sportliche Reglement, das aktuell auch nur 21 zugelassen hat. Da hat man im nächsten Jahr schon eine Ausnahme gemacht für 2022 mit Sanford und Vietnam. Man hat das sportliche Reglement aufgestockt auf maximal 25. Das heißt nicht, dass es 25 geben wird, aber man hat sich die Option schon mal offen gelassen. Und man weiß ja auch, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Liberty Media da versucht, Rennen und Rennen reinzukriegen, neue Märkte erschließen, zusätzliche Antrittsgebühren, also
Kohle machen. Ja.
Genau. Ja. Und ich bin da ganz bei Flo. Exklusivität geht verloren, das heißt, der einzelne Grand Prix ist nicht mehr so viel wert, das ist eine Marktübersättigung und du drohst natürlich die besten Leute vielleicht aus der Formel 1 zu verlieren, weil die sagen, nee, 25 Rennen im Jahr, ich meine, jetzt ist es schon echt heftig, muss man sagen, dieses Jahr 21 Rennen, Testfahrten noch dazu. Boah, also ich meine, wir gehen jetzt Ende der Saison alle auf dem Zahnfleisch daher, wir wollen uns nicht beschweren, wir lieben das, was wir machen.
Klar.
Aber es ist halt nicht so, dass es ein Hobby ist, dass ich mal schnell den Fernseher einschalte, sondern bei uns ist es halt 24/7. Und bei dem Rennkalender ist es dann schon noch härter. Und die Mechaniker, du hast es angesprochen, Flo, boah, also ich glaube, da droht die Formel 1 schon ein paar Leute zu verlieren, die sagen, nö. Vielleicht auch Fahrer, wenn du jetzt irgendwie so einen Hamilton hast, der sich überlegt, macht er jetzt noch eine Saison oder macht er keine? Und dann sieht er 25 Rennen, nö, dann mache ich lieber keine mehr.
Ja. So. Es gab ja damals, schon damals die Überlegung, dass man sagt, wir brauchen dann zwei Einsatzteams pro Teams, die halt wirklich von A nach B die Logistik schieben, sich um Boxenaufbau, Fahrerbetreuung, Autobetreuung kümmern. Das ist natürlich ein riesiger Kostenbatzen. Halt. Gibt es da schon irgendwelche, haben dir schon Teams erzählt, wie sie das irgendwie planen, auch nächstes Jahr den Rekordkalender schon zu haben? 22 haben wir nächstes Jahr. Ne? Wie wollen die Teams das handeln?
Ja, aktuell mit einem Team. Und wenn wir aufs nächste Thema dann wahrscheinlich schauen, ist es ja auch eine Geldfrage.
Also,
Kostenreduzierung ist ja auch was sich die Formel 1 für 2021 auf die Fahnen geschrieben hat. Budgetdeckelung, Budgetobergrenze ist ja immer das Stichwort, 175 Millionen Dollar. Mhm. Es gibt aber
auch, kommt man nicht weit.
Es gibt aber auch einen Passus da drin, der sagt, 1 Million pro Rennen mehr dann. Also das über die 21, glaube ich.
Gut, dann ist es ja doch nicht mehr so teuer. Wunderbar, ja. Klasse. Budget Cap, ja, das höre ich, glaube ich, schon. Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Motorsportmagazin. Ich habe es vor 10 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal gehört. Im professionellen Bereich. Kommt's oder kommt's denn nicht?
Ja, es kommt tatsächlich mal. Also jetzt hundertprozentig.
Ich glaube es noch nicht. Ich würde keine 175 Millionen drauf wetten.
Wollen wir?
Hast du, Flo? Nee. Gib Geld. Ich krank.
Also er wird definitiv kommen.
Ja?
Jetzt hundertprozentig, es gibt kein Zurück.
Aber
es kommt trotzdem aber. Es gibt diverse Ausnahmen. Motorkosten sind, glaube ich, ausgenommen. Marketingkosten sind ausgenommen. Fahrergehälter sind ausgenommen.
Ich würde sagen, Lewis Hamilton ist ausgenommen.
Die drei bestbezahlten oder vier bestbezahlten Manager des Teams sind ausgenommen. Jetzt summiere ich das mal alles zusammen und dann bin ich nicht weit weg von den 300 Millionen, die ich aktuell auch habe bei den Top-Teams oder mehr. Also es ist ein erster Schritt, das sagt man auch. Also man hält sich ja offen, das weiter runter zu regeln. De facto ist es aber so, dass nur drei Teams aktuell davon überhaupt betroffen sind. Alle anderen, also das heißt Red Bull, Ferrari und Mercedes, der Rest
wird weiter. Hat die Kohle eh nicht.
Genau.
Ja.
Was wäre denn eigentlich so eine Summe, wo man sagen könnte, wir können noch vertreten, es bleibt die Königsklasse des Formelsports, Pinnacle, des Motorsports, aber es ist noch irgendwo rechtfertigbar vor den ganzen Vorständen, die am Ende ja die Taschen aufmachen müssen, es kommt ja nicht irgendwo her. Habt ihr euch mal überlegt, eigentlich so eine Summe, zum Beispiel 50 Millionen, kann man mit 50 Millionen Formel 1 Team betreiben?
Vor 15, 20 Jahren vielleicht. Und dann auch nicht Ferrari.
Also selbst ein Haas, der ja quasi nichts selber hat, also nichts selber macht, braucht noch mehr als die 50 Millionen. Mhm, also, ich meine, dafür ist es der Sport technologisch zu fortgeschritten und auch alleine schon das Ganze um die Welt zu schippern und so weiter.
Brutaler Aufwand. Ja. Wenn wir sehen, dass selbst Audi in der DTM inklusive Entwicklung des Turbomotors jetzt ungefähr 100 Millionen ausgegeben hat, das ist das Budget eines kleinen Formel-1-Teams. Und wenn wir dann wirklich Sport auf hohem ständigen Level machen wollen der Formel 1.
Willst du damit sagen, dass DTM nicht Sport auf hohem Level ist?
Doch, aber
wir haben
keine 25
Rennen. Du hast das gerade so ein bisschen als Gegensatz dargestellt.
Nein, das ist schon richtig. Es gibt auch andere Teams in der DTM, ein anderes, es hat auch wesentlich weniger ausgegeben und auch die haben es geschafft, Autos aufs Grid zu stellen, aber es hat auch dementsprechend Erfolg gehabt, nämlich gar keinen. Ne? Aston Martin, Grüße gehen raus, mal gucken, was daraus wird.
Budget Cap noch. Es gibt zum einen die Summen, zum anderen gibt es aber Maßnahmen im technischen Reglement, die dafür sorgen sollen, dass es sich gar nicht mehr so sehr rentiert, so viel Geld auszugeben. Wir haben vorhin schon über die Aerodynamik gesprochen und dass die Autos ein bisschen ähnlich aussehen. Also wir haben gesagt, das ist der Unterschied zur Formel E. Die Autos werden nicht so ausschauen, wie sie jetzt da gezeigt wurden. Die Autos werden sich aber deutlich ähnlicher sehen als jetzt. Mhm. Das hat man gemacht. Man hat sehr stark eingeschränkt gewisse Partien des Autos. Da haben die Teams nur noch sehr wenig Spielraum. Warum hat man das gemacht? Damit die Teams mit ihrer Entwicklung nicht die Ziele torpedieren, die man hat, also das besser hinterherfahren können und so weiter. Raceability, euer Wort?
Zweikampffreundlichkeit.
Genau. Ich finde das gut. Ich mag das.
Damit die Ziele nicht torpediert werden können durch die Entwicklung der Teams, hat man das zum einen gemacht, dass man gewisse Teile des Autos sehr stark eingeschränkt hat, was man da machen darf in Zukunft und was man eben nicht machen darf. Dann Fahrwerk und so weiter hat man auch eingeschränkt. Das heißt, es macht vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn, so viel Geld da auszugeben, weil die Gains, die du da machst, die Zugewinne,
Kosten-Nutzen-Leistung.
Genau. Ende, ne? Ja. Das ist dann am Ende nicht mehr effizient, wie du das ausgibst. Dazu gibt es neue Teile-Klassifizierungen. Es gibt also Standard-Parts und so weiter, ja. Dann gibt es auch noch Teile, ein Open-Source-Teile. Das heißt, gewisse nicht so performance-relevante Komponenten müssen zum Beispiel offengelegt werden vom Design. Mhm. Und dann macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt in irgend so ein kleines Mini-Fitzelchen 10 Millionen investiere.
Was dann jeder nachbaut.
Das mir jeder nachbauen kann, genau. Also man hat da schon auch weitergedacht. Und das könnte tatsächlich dann auch noch ein Faktor sein.
Und dann kommen die Herrscher und Ingenieure und schmeißen alles über den Haufen und dann findet man doch wieder irgendwo die berühmte Grauzone im Motorsport, wie es halt immer gibt, oder?
Zwei Sachen gibt es. Man hat gesagt, wir wollen nicht mehr, dass die Summe des Geldes entscheidend ist, die man ausgibt, sondern wie man es ausgibt. Das heißt, so ein Force India immer das kosteneffizienteste Team, am meisten Punkte pro eingesetzten Euro rausgeholt. Sowas will man dann belohnen. Hundertprozentig wird das nie aufgehen, weil wir haben gesagt, Budget Cap ist aktuell zu hoch, der wird wahrscheinlich in ein paar Jahren dann danach noch runterkommen. Und den zweiten Teil habe ich jetzt vergessen.
Er wird mir gleich noch einfallen, was ich noch sagen wollte. In der Zeit habe ich mir schon eine Frage bereitgelegt und du sagtest gerade eben, die Autos werden sich etwas mehr ähneln, als es in der Vergangenheit der Fall war, auch wenn sie eben weiter Unterschiede aufweisen. Und du als alter Historik-Freak, findest du es eigentlich geil, dass es so alles so ein bisschen, wie auf der Straße übrigens, ne, wird alles so ein bisschen ähnlicher irgendwie, oder?
Ne, es geht schon so in Richtung Indica-Formel, was Helmut Marko gesagt hat damit, ne? Weil die Chassis, die haben ja auch teilweise, wie soll ich sagen, die hatten ja auch früher ein sehr eng gestricktes Reglement, als auch mehrere Chassishersteller drin waren, haben sich aber trotzdem alle sehr ähnlich gesehen, weil das halt genauso alles sehr standardisiert festgelegt war. Aber ich glaube, an dem Punkt, da sind wir eh schon lange vorbei eigentlich. Also, als es wirklich noch Autos gab, die sich grundlegend unterschieden haben, weil einer wirklich ein ganz neues, ganz anderes Konzept gebracht hat, das ist eh schon 20, 30 Jahre her. Wenn man ehrlich ist, die Autos Ende des letzten Jahrzehnts haben sich auch nicht so krass unterschieden.
Aber das Penisnasenauto war natürlich schon
ja,
gewesen.
Ja, aber als, als zum Beispiel diese Stufennase kam, hatte die dann eh jeder, weil es halt so festgelegt war. Also es wurde schon sehr viel, so engmaschig gemacht, dass die Autos auch jetzt schon.
Aber in dieser Runde ist der Drittplatzierte des Autowettrans.
Ja, ich weiß,
aber will ich nur kurz erwähnen.
Ja, natürlich. Aber so die Unterschiede in der Airbox und eine andere Airbox und so wird es ja immer noch geben. Also die kleinen Merkmale, woran du am Ende erkennst.
Genau.
So.
Also man hat uns ja auch tatsächlich auch schon Bereiche gegeben, die sich unterscheiden können. Hat uns auch verschiedene Konzepte da gegeben, wie die dann aussehen könnten. Also unterschiedliche Airboxen hast du gesagt. Nasen können auch ein bisschen anders aussehen. Die Nasen finde ich übrigens viel cooler als die aktuellen. Also das ist sehr gelungen. Dann im Bereich der Seitenkästen, erstens die Öffnung, zweitens dann die Einzüge für die Kanäle, für den Ground-Effekt und so weiter. Also es kann sich schon noch unterscheiden. Jetzt habe ich noch den anderen Punkt gefunden, den ich sagen wollte. Nicht nur, wie du das Geld ausgibst, nicht nur wie viel Geld du ausgibst, sondern auch wie du das Geld ausgibst, soll entscheidend sein. Und weil viele gesagt haben, ja, aber dann kann ja keiner mehr einen Unterschied machen, dann kann das Team keinen Unterschied mehr machen. Doch, es wird weiterhin das beste Team, das beste Auto haben. Das ist einfach so. Der Unterschied wird aber nicht mehr bei 2 Sekunden liegen oder bei 3 Sekunden zwischen den Besten und den Schlechtesten. Das sind halt dann vielleicht nur eine halbe Sekunde. Mhm. Ja. Aber den Unterschied kannst du trotzdem machen. Und dann, wenn die Unterschiede kleiner sind, kann der Fahrer dafür wieder mehr ausmachen. Also das ist das Ziel von dem Ganzen.
Das klingt in der Theorie gut. Wie umsetzbar wird es dann? Wollen wir mal ein bisschen Orakel, mal ganz kurz so in die Kristallkugel schauen. Wird sich alles von dem, also das klingt alles gut, mehr was? Freundlichkeit?
Zweikampffreundlichkeit.
Autos, ein bisschen Budget Cap, engeres Feld. Ich tue mir so ein bisschen schwer, das zu glauben. Es klingt alles sehr gut auf dem Papier, aber dann gibt es so viele Hersteller, die immer noch irgendwo das Geld herholen, dann können sie sich wieder einen Vorteil verschaffen. Also ich tue mir noch ein bisschen schwer damit.
Ich finde, das Ding ist ja auch, dass die meisten von den kleinen Teams auch von den großen irgendwo abhängen und es wird niemals ein Racing Point mit Mercedes einen Mercedes besiegen. Weil, wie soll ich sagen, die werden da schon drauf achten.
Muss vielleicht auch gar nicht, weil wie du gerade sagtest, es wird immer bessere Teams geben als andere. Das hast du ja in jedem Sport auf der Welt, oder?
Die Frage ist natürlich, wenn du irgendwann an den Punkt kommen solltest, an dem die großen Teams tatsächlich mal zusammengeschrumpft werden, ist die Frage, ob ihre Prozesse noch State of the Art sind für diese Größe dann. Also ob die, ich meine, wenn du dann extrem effiziente Abläufe brauchst, ob die das dann noch so können in dem Ausmaß. Was Racing Point jetzt, was in der DNA des Teams steckt, steckt nicht in der DNA unbedingt von Mercedes. Die konnten immer aus dem Vollen schöpfen. Mhm. Und wenn du das dann zusammenschrumpfst, würde ich nicht als Gott gegeben sagen, annehmen, dass die dann das immer noch so gut können. Klar, die haben mit Toto Wolff dann einen super Mann an der Spitze und der ist ein Mega-Manager, da zweifle ich überhaupt nicht dran. Aber die Frage ist, ob das dann tatsächlich so gut funktioniert. Die haben natürlich auch noch jetzt einen Vorsprung aus diesem Jahr und so weiter. Das ist die nächste Frage. Vorsprung. Budget Cap gilt ab 2021. Das neue Reglement gilt auch ab 2021. Ja, aber die Entwicklung für 2021 findet davor statt.
Die ist wahrscheinlich gestern schon losgegangen. Ja.
Klar. Ja, tatsächlich. Also, schwierig, ja, logisch. Da gibt es ja auch Kritik jetzt dran, dass man sagt, 2020 wird das teuerste Jahr der Formel-1-Geschichte, weil die alle parallel entwickeln. Mhm. Die FIA sagt hingegen, naja, die Restriktionen beim Windkanal und bei der CFD-Zeit, die gelten ja auch weiterhin. Also das heißt, du darfst ja jetzt auch nicht unbeschränkt den Windkanal testen und so weiter.
Das würde heißen, dass einige Teams dann schon 2020 quasi aufgeben, früh.
Genau.
Und alle Ressourcen, es geht ja gar nicht um das Geld, sondern die Ressourcen frei zu machen für 2021 und dann genau. Das Geld dafür zu nutzen. So.
Das wird interessant, ja. Weil da gibt es null Carryover bei der Aerodynamik, würde ich mal behaupten. Und das wird dann spannend in 2020 sein, ob da ein Team schon frühzeitig erkennt, unser Auto ist eh eine Krücke.
Williams. Nach Melbourne, nach dem FP1 kann man schon mal anfangen mit 2021.
Ja, 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 verrückt. Tja, ich stelle euch erstmal ganz kurz die Frage, was haben wir denn vergessen 2021? Das ist so ein riesengroßes Regelpaket, wo wir das schon gesprochen haben. Aber schreibt uns doch mal, was ihr gerne noch so sehen würdet. Und ihr steht hier auf meinem Zettel, steht hier nachtanken.
Das wäre doch wieder was, oder? Achso, so ein bisschen Hypothese, so ein bisschen Fantasie, oder was?
Wünscht ihr ja, was? Ja, so wünscht ihr was, genau.
Ich fände nachtanken eigentlich ganz geil. Natürlich, also ich meine, wir sind ja mit der Formel 1 mit Nachtanken aufgewachsen. Wenn man sich jetzt auch selbst mal die Ära davor anschaut, so bis 94, wo halt dann auch ein Nachtankverbot geherrscht hat, die Autos waren auch arschlangsam in den Rennen, weil die mit 200 Kilo losgefahren sind an Bord, Sprit, und mussten halt damit durchkommen. Das, was wir halt kennengelernt haben, als wir angefangen haben, Formel 1 zu schauen, war halt dieses, ja, zwei, drei Stints, immer leichtes Auto, immer Vollgas, so. Das hat natürlich einen ganz besonderen Charakter schon gehabt und war natürlich auch immer dann spannend, weil wenn du nicht wusstest, wer mit wie viel Sprit losfährt. Aber natürlich kannst du das mit dem Nachtanken, also ich finde der Sicherheitsaspekt, wenn man sagt, das ist zu gefährlich mit dem Tanken, das ist für mich eigentlich eher zu vernachlässigen, weil wenn man das ordentlich reguliert, dann passiert da so ein Jos Verstappen-Brand.
Doch schöne Bilder, muss
man dazu. Die in Hockenheim damals, glaube ich, eher nicht, weil die haben ja auch damals beschissen bei Benetton, dass das überhaupt passiert ist. Und ja, aber vielleicht könnte man ja trotzdem diese Spritbegrenzung, also 110 Kilo, dass du damit durchs Rennen kommst, kann man ja trotzdem lassen, aber dass die sich das einteilen können, das wäre vielleicht ganz geil. Weil dann weißt du trotzdem nicht, wenn einer einen langen, kurzen Stint fährt. Das können wir vielleicht schon machen.
Ist die Frage, braucht man es noch? Will man es überhaupt haben?
Ich glaube, das ist einfach ein bisschen, man romantisiert ja da immer die Vergangenheit, wie du vorhin auch schon mal gesagt hattest. Nachtanken würde definitiv die Rennen schlechter machen. Also sagen, weil dann wird noch mehr am Computer überholt in den Simulationen als auf der Strecke. Irgendwie so als alter Taktikfuchs, ich finde es irgendwie schon ganz cool. Ich mag ja die Taktik und das ist ja auch so ein bisschen Schachbrett dann so für Formel 1, aber für die breite Masse und insgesamt letztendlich freut man sich dann doch über einen geilen Zweikampf mehr, also über eine geile Strategie. Ich glaube, jeder von uns. Und nachtanken, glaube ich, würde die Formel 1 deutlich schlechter machen. Deswegen hat auch die Formel 1 gesagt, nee, machen wir nicht. Und teurer, das ganze Zeug muss auch noch um die Welt. Und das alles. Also, es gibt so viele Downsides da bei dem Nachtanken. Das ist ein bisschen nostalgisch für uns. Aber ja.
Ich halte es auch einfach nicht mehr für zeitgemäß. So Nachtanken. Alle versuchen immer längere Distanzen zu fahren mit weniger Fuel Flow oder was auch immer halt eben, das zu begrenzen. Um nochmal ganz kurz auf die Effizienz zurückzukommen. Und dann kommen wir an und sagen, ja, nachtanken.
Also, ich sag mal, das Nachtanken ist nicht das Problem.
Dann kannst du V12 wieder reinmachen, wir können alles machen wie früher.
Nee, aber ich finde, das Nachtanken ist ja nicht das Ding, sondern halt der Sprit, den du verbrauchst. Wenn du natürlich sagst, du hast keine Regulierung mehr, du darfst 200 Kilo durchjagen im Rennen, okay, dann ist dieser Eco-Gedanke, das ist dann weg.
Wäre ganz cool, wenn du so einen gläsernen Container hättest, so einen gläsernen Tankbehälter, wo du dann genau siehst, wie viel ist noch drin, beim nächsten Mal reintanken und so. Ja. Da könntest du ja auch die Effizienz ein bisschen promoten, wenn du beispielsweise dann sagst, du darfst halt nicht mit 12 Liter pro Sekunde nachtanken, sondern du darfst halt nur mit 3 Liter pro Sekunde nachtanken und dann steht der halt dementsprechend länger und dann siehst du das auch schöner. Also ich meine, da könnte man schon ein paar Gedankenspiele machen.
Ja, also siehst du sicherlich adaptieren auf die aktuelle Formel 1, das mit dem Tanken. Also das mal durchzuspielen, finde ich vielleicht gar nicht verkehrt, ob es das dann besser macht. Aber es gab schon viele Entscheidungen, die mal für ein Jahr gekommen sind, wie 2005 der Reifen, der halt nicht gewechselt werden durfte, der einen Rennen halten musste, der dann sofort wieder verschwunden ist, weil es halt nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Dann kann man sowas natürlich auch mal falsch liegen.
So. Schauen wir mal.
Das denken wir schon.
Wollen wir denn sonst noch irgendwas haben?
Technik haben
wir. Fehlt noch dir denn irgendwas? Wir können eigentlich über das Fahrwerk sprechen, oder? Da fehlen
mir so ein paar Details. Nein, aber ich glaube, ich meine, da sind wir uns alle einig. Die Ziele sind ja alle toll.
Ja.
Die Frage ist, wie man sie erzielen damit. Und die Frage, die sich jetzt viele stellen, ist, aktuell haben wir ja schon eine coole Formel 1. Der Abstand zwischen Top-Teams und Mittelfeld müsste einfach kleiner werden. Mhm. Und dann ist die Frage, müsste man überhaupt so viel ändern, wie man es macht? Diese Frage muss sich die Formel 1 gefallen lassen. Vor allem da mit einem längeren Reglementzyklus einfach alle immer zusammen, näher zusammenwachsen. Und daran muss es sich dann 2021 messen lassen. Das haben sie auch schon vorsichtigerweise gesagt. Ja, da muss man uns Zeit geben und so. Ja, aber ich bin mal gespannt.
Das bin ich auch.
Und geben wir der Formel 1 Zeit. Und der Formel 1 wird nie Zeit gegeben.
Ja, ja, natürlich. Wenn das nach dem ersten, zweiten Rennen, wenn es einen Doppelsieg von Mercedes gibt mit einer Minute Vorsprung, dann geht's aber los. So.
Wir sollten vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen, wer überhaupt dabei ist 2021. Wissen wir ja noch nicht.
Also ich werde irgendwie dabei sein, du wahrscheinlich auch.
Ja.
Du, weil ich habe deinen Vertrag jetzt nicht gesehen.
Ich denke schon.
Ja, sonst noch jemand, oder?
Mercedes vielleicht? Eventuell. Nein, also auch die kommerziellen Verträge sind ja ausgelaufen. Das heißt, alle, die sich bis 2020 committed haben, ja okay, aber 2021, so richtig committed hat sich offenbar noch keiner. Da ist die Frage, gibt es ein Limit, bis wann sich alle entschieden haben müssen? Red Bull beispielsweise würde sagen, okay, wir machen mit, aber die sind von Honda abhängig. Wenn Honda sagt, sie machen nicht mehr mit, ist Red Bull auch weg. Das steht noch nicht fest, da ist noch keine Entscheidung getroffen in Japan. Bei Mercedes sind die Signale wohl ganz gut, bei Ferrari jetzt auch, die haben ja auch kein Veto eingelegt beim letzten WMSC.
Ach, das ist ein Veto, ja.
Was hätten machen können. Aber trotzdem, da auch Renault bin ich mal sehr gespannt in dem Konzern. Es soll ja auch ein bisschen gespart werden und die Ergebnisse rechtfertigen nicht unbedingt ein relativ teures Formel-1-Engagement.
Aber wer würde auf die Idee kommen, im Motorsport zu sparen? Also das kann ich mir jetzt gar nicht,
Also da bin ich auch mal gespannt und das könnte noch ein richtiges Erdbeben sogar geben, weil stell dir mal vor, Honda zieht den Stecker, dann fehlen zwei Teams mit Red Bull und Toro Rosso.
Bei Renault halte ich es echt fast schon für sehr wahrscheinlich.
Also deswegen, da bin ich mal gespannt. Jetzt alles noch relativ eitel Sonnenschein ein bisschen. Wenn da was kommt, dann könnte es richtig krachen.
Ja, das sind doch gute Aussichten, würde ich sagen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dass wir alle Angst haben müssen, was 2021 passiert. Aber nein.
Aber Mick kommt ja dann, also alles gut.
Das war aber, du bist aber hier der Vorlage.
Ja.
Jetzt wollte ich doch gerade noch unser neues Magazin promoten.
Ja. Echt?
Ist doch gerade erst rausgekommen. Das riecht auch noch frisch hier drin, würde ich sagen. Da sind auch wieder Geschichten drin. Wer ist nochmal auf dem Cover, Christian? Mit wem hast du da gesprochen?
Der hier 2021 dann wahrscheinlich unter dem neuen Reglement Formel 1 fahren wird.
Ach ja, der
Mick.
Ja.
Mick Schumacher.
Große Story. Du hast ihn getroffen, exklusiv. Hast einen Tag mit ihm verbracht. Großes Interview. Ich habe es gelesen. Ich finde es spannend. Ich finde es gut. Sehr interessant, was der Mick so alles zu erzählen hat. Also du, ich würde es mir kaufen, wenn ich es nicht gerade selber schreiben würde.
Also, wenn du nicht wüsstest, wie schlecht der Formel E und DTM Teil ist, dann würdest du das kaufen.
Ja, der ist ja auch leider deswegen hinten. Trotzdem zu empfehlen. In dem Sinne würde ich sagen, also abonniert das Magazin.
Ihr könnt es auch als 12 Euro drei Ausgaben.
Das ist ja schon fast Budget-Cap-mäßig.
Ja. Motorsportmagazin.com hält sich seit jeher an den Budget-Cap.
Genau, so schaut es nämlich aus. Ansonsten könnt ihr auch als E-Paper lesen, natürlich auch hier als Printausgabe.